Gordon Freeman ist längst nicht mehr nur ein Wissenschaftler. Für manche ist er Hoffnung, für andere eine Bedrohung. Zwischen Erinnerung und Propaganda, zwischen Freiheit und Kontrolle, entscheidet sich das Schicksal der gesamten Menschheit. Heute geht es um Identität, Widerstand und die Frage, ob ein Mensch derselbe bleibt, wenn die Welt ihn zur Legende macht. Du hörst Neuroklar, einen Podcast für Menschen, die mehr spüren als sagen können. Für alle, die lieber nachdenken als mitbrüllen. Und für alle, die in Medien mehr sehen als nur Unterhaltung. Hier geht's um Gedanken zu Spielen, Medien und Design. Aus neurodiverser Sicht. Was fesselt? Was irritiert? Wann wirkt etwas logisch? Und wann nicht mehr? Authentisch, offen, nachdenklich. Kein Mainstream, kein Geschrei. Nur Klartext. Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Reise durch Half-Life 2. Im ersten Teil haben wir über City 17 gesprochen, über die Combine, über Kontrolle und über die Frage, wie Menschen sich an Zustände gewöhnen können, die ursprünglich niemals normal waren. Vor allem aber haben wir über Gordon Freeman gesprochen, über einen Mann, der in dieser Welt längst mehr geworden ist als ein Wissenschaftler. Eine Erinnerung, eine Legende, ja, ein Symbol. Und genau dort machen wir nun weiter. Denn je weiter wir in der Geschichte von Half-Life 2 voranschreiten, desto weniger geht es um Technologie. Desto weniger geht es um Aliens. Und desto stärker geht es eben um Menschen, um Hoffnung, um Vertrauen und um Geschichten, die die Gesellschaften über sich selbst erzählen. Denn vielleicht verändert Gordon Freeman die Welt gar nicht deshalb, weil er stärker ist als andere. Vielleicht verändert er sie, weil Menschen in ihm etwas sehen, das sie längst verloren glaubten. Und damit kommen wir zu einer Figur, die im Gegensatz zu Gordon etwas besitzt, das eben oft unterschätzt wird. Eine eigene Stimme. Kapitel 5. Alex, die menschliche Seite des Widerstandes. Wenn Gordon Freeman die Legende von Half-Life 2 ist, dann ist Alex vielleicht sein Gegenpol. Denn während Gordon oft wie das Symbol wirkt, wirkt Alex wie ein Mensch. Sie lacht, sie macht Fehler, sie reagiert auf Situationen. Sie besitzt Hoffnungen, Sorgen und auch Beziehungen. Und vielleicht fällt gerade deshalb auf, wie wichtig sie eben für die Geschichte ist. Denn Symbole allein können Menschen inspirieren, aber sie erzeugen eben keine Nähe. Alex dagegen bringt etwas in die Welt von Half-Life 2, das zwischen all den Kontrollpunkten, Soldaten und Maschinen eben leicht verloren gehen könnte. Nämlich Menschlichkeit. Während viele Figuren Gordon beinahe ehrfürchtig begegnen, behandelt Alex ihn überraschend normal. Nicht als Mythos, nicht als Legende, sondern einfach nur als Person. Und genau dadurch entsteht eben ein interessanter Kontrast. Die Welt sieht in Gordon den Retter, Alex zunächst den Menschen. Und vielleicht erinnert uns Half-Life 2 eben an etwas, das außerhalb von Geschichten häufig passiert. Denn halten wir fest, je größer eine Symbolfigur wird, desto leichter verschwindet der eigentliche Mensch dahinter. Und Menschen beginnen Erwartungen zu projizieren, Hoffnungen, ja sogar Vorstellungen. Und irgendwann wird aus einer Person eine Idee. Doch können Ideen Beziehungen führen? Ideen können auch keine Freundschaften aufbauen. Und Ideen können eben auch keine Nähe erzeugen. Genau dafür braucht es eben Menschen. Und vielleicht spielt deshalb Alex so eine wichtige Rolle. Sie verankert die Geschichte in einer Realität, die eben über Symbole hinausgeht. Denn der Widerstand besteht eben nicht nur aus großen Gesten, nicht nur aus Helden oder aus Legenden. Widerstand besteht eben aus Menschen, aus Vertrauen, aus Zusammenarbeit und auch Beziehungen. Je länger man also darüber nachdenkt, desto interessanter wird die Figur. Denn Alex kämpft nicht, weil sie Teil einer Legende sein möchte. Sie kämpft, weil diese Welt eben ihr Zuhause ist. Weil Menschen, die ihr wichtig sind, unter der Besatzung leben und leiden. Weil Freiheit eben keine abstrakte Idee für sie ist, sondern etwas Persönliches. Und das macht dann wohl auch den Unterschied. Gordon erinnert Menschen daran, dass Veränderung möglich ist. Alex erinnert Menschen daran, warum Veränderung überhaupt wichtig ist. Beide Figuren ergänzen sich also auf bemerkenswerte Weise. Der eine wird zum Symbol, die andere bleibt Mensch. Der eine steht für Hoffnung, die andere zeigt, wofür diese Hoffnung überhaupt existiert. Und vielleicht braucht eben jede Gesellschaft beides. Also Symbole, die inspirieren, und Menschen, die den Alltag tragen. Denn seien wir ehrlich, eine Idee allein verändert noch nicht die Welt. Sie braucht dafür eben Menschen, die bereit sind, für diese einzustehen. Und genau deshalb führt uns Alex zu einer interessanten Frage. Wenn Hoffnung zurückkehrt, wenn Menschen beginnen, sich Alternativen vorzustellen, wenn Legenden lebendig werden, warum entscheiden sich manche Menschen eigentlich für Widerstand? Kapitel 6: Widerstand. Warum Menschen eben nicht aufgeben. Wenn man über Half-Life 2 spricht, ist oft eben vom Widerstand schnell die Rede. Von Rebellen, von versteckten Basen, von Kämpfen gegen die Combine. Doch wie so oft lohnt es sich eben, einen Schritt zurückzugehen. Denn bevor Widerstand sichtbar wird, beginnt er meist viel früher. Mit einer Entscheidung, mit einem Gedanken, mit einer Frage, ob man einen Zustand akzeptiert oder ob man beginnt, diesen eben zu hinterfragen. Und genau deshalb ist Widerstand ein faszinierendes Thema. Denn rein aus rationaler Sicht ergibt er eben oft wenig Sinn. Vor allem dann, wenn die Gegenseite eben übermächtig erscheint. Die Combine besitzt Technologie, die den Menschen eben weit überlegen ist. Sie kontrollieren Städte, Kommunikation, Infrastruktur. Sie bestimmen also über die Regeln der Welt. Und trotzdem gibt es Menschen, die sich ihnen entgegenstellen. Also stellen wir die Frage, warum eigentlich? Vielleicht, weil Menschen mehr brauchen als Sicherheit, mehr als Ordnung, mehr als Stabilität. Denn Menschen brauchen auch das Gefühl, ihr Leben eben selbst gestalten zu können. Die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Eigene Wege zu gehen und natürlich auch eigene Fehler zu machen. Freiheit ist deshalb oft schwer zu beschreiben. Meist merken wir ihre Bedeutung erst dann, wenn sie eben fehlt. Und genau dieses Gefühl durchzieht Half-Life 2. Und wenn wir es so betrachten, die Bewohner von City 17 leben zwar, das natürlich, aber wie viele von ihnen wirken wirklich frei? Vielleicht entsteht Widerstand auch genau dort, wo Menschen eben beginnen, diesen Unterschied wahrzunehmen. Denn wiederum beginnt jeder Widerstand nicht automatisch mit Waffen. Nicht jeder Widerstand beginnt mit großen Revolutionen. Manchmal beginnt eben Widerstand mit einer Frage. Ein einfaches: Warum? Warum leben wir so? Warum akzeptieren wir das? Warum sollte es immer so bleiben? Hier liegt dann wohl vielleicht die Gefahr für jedes kontrollierte System. Denn Fragen an sich lassen sich schwer kontrollieren. Wer fragt, beginnt also nachzudenken. Wer nachhakt, beginnt also Alternativen zu erkennen. Und wer Alternativen erkennt, sieht eben plötzlich Möglichkeiten. Half-Life 2 zeigt diesen Prozess auf interessante Weise. Denn die Rückkehr von Gordon Freeman verändert zunächst keinerlei Machtverhältnisse. Die Combine verschwinden nicht, die Besatzung endet nicht, die Welt bleibt eben dieselbe. Und trotzdem beginnt sich eben etwas zu verändern. Denn Menschen sprechen plötzlich wieder über Hoffnung, über Widerstand und Zukunft. Und vielleicht genügt auch manchmal genau nur das. Nicht die Veränderung selbst, sondern einfach die Vorstellung, dass Veränderung möglich sein könnte. Denn sie erinnert uns an etwas, das man eben aus vielen historischen Situationen beobachten konnte. Menschen halten oft erstaunlich lange an schwierigen Zuständen fest. Nicht, weil sie damit glücklich wären oder sind, sondern weil sie glauben, dass es eben keine Alternative gibt. Bis zu diesem Moment eben, in dem diese Überzeugung zerbricht, kann sich danach eben alles verändern. Nicht, weil unmittelbar sofort neue Lösungen entstehen, sondern weil plötzlich neue Fragen entstehen. Denn der Widerstand kämpft nicht nur gegen die Combine, er kämpft gleichzeitig gegen Resignation, gegen Hoffnungslosigkeit, gegen das Gefühl, dass die Zukunft bereits entschieden wurde. Und das ist einer der Punkte, der diese Geschichte eben bis heute interessant macht. Denn wie gesagt, Widerstand ist hier nicht einfach nur ein militärischer Konflikt. Es geht nicht darum, wer die besseren Waffen besitzt. Es geht einfach um etwas Grundsätzlicheres. Um die Frage, ob Menschen bereit sind, an Möglichkeiten festzuhalten. Selbst dann, wenn die Realität dagegen spricht. Selbst dann, wenn der Erfolg unwahrscheinlich ist. Selbst dann, wenn niemand garantieren kann, dass sich die Situation irgendwann verbessern wird. Doch gleichzeitig ist dies wiederum der Kern jeder Hoffnung. Nicht die Gewissheit, dass es gelingt, sondern die Entscheidung, es trotzdem zu versuchen. Und genau darum ist der Widerstand in Half-Life 2 eben mehr als eine Gruppe von Kämpfern. Er ist ein Ausdruck einer menschlichen Eigenschaft, der Fähigkeit, sich eben eine andere Zukunft vorstellen zu können. Und wie gesagt, manchmal beginnt eben dort genau die Veränderung. Und damit kommen wir zu einer der rätselhaftesten Figuren in der gesamten Spielgeschichte, dem G-Man. Kapitel 7. Der G-Man. Die Faszination des Unbekannten. Es gibt Figuren, die durch ihre Geschichte interessant werden. Es gibt Figuren, die durch ihre Persönlichkeit faszinieren. Und dann gibt es da noch den G-Man. Eine Figur, über die die Menschen seit Jahrzehnten diskutieren. Nicht, weil sie viel über ihn wissen, sondern gerade, weil sie so wenig wissen. Der G-Man taucht immer wieder auf. Er beobachtet, er spricht in Rätseln. Er scheint Dinge zu wissen, die eigentlich niemand wissen dürfte. Und doch, bevor man beginnt, seine Bedeutung zu verstehen, ist er meistens eben schon wieder verschwunden. Und das scheint der Grund zu sein, warum eben diese Figur bis heute fasziniert. Denn sind wir ehrlich, wir Menschen an sich mögen Antworten, weil wir eben Zusammenhänge mögen. Wir mögen Geschichte, die Anfang, eine Mitte und eben ein Ende besitzen. Und der G-Man? Tja, der G-Man, genau das alles verweigert er uns. Denn je länger man sich mit Half-Life beschäftigt, desto mehr Fragen entstehen. Wer ist er eigentlich? Für wen arbeitet er? Was will er eigentlich erreichen? Und warum zur Hölle interessiert er sich eigentlich für Gordon Freeman? Interessanterweise beantwortet Half-Life diese Fragen niemals vollständig. Und trotzdem funktioniert die Figur einfach. Oder vielleicht einfach deshalb? Denn das Unbekannte besitzt eine besondere Wirkung auf Menschen. Unser Gehirn versucht eben ständig, Lücken zu schließen, Muster zu erkennen, Zusammenhänge herzustellen. Doch wenn Informationen fehlen, beginnen wir automatisch eben, Theorien zu entwickeln. Wir spekulieren, interpretieren und ergänzen fehlende Teile. Und genau dadurch bleibt eben der G-Man für Jahrzehnte hinweg Gesprächsstoff. Und darum scheint er eben weniger eine Figur, sondern mehr eine Frage zu sein. Eine offene Stelle der Geschichte. Ein Rätsel, das niemals vollständig gelöst wird. Doch dabei erinnert mich der G-Man an etwas, das weit über Videospiele hinausgeht. Menschen begegnen immer wieder neuen Dingen, die sie eben nicht völlig verstehen. Zufälle, Schicksal, Geschichte oder gesellschaftliche Entwicklungen. Manchmal sehen wir eben Ereignisse, ohne die Ursachen wirklich zu kennen. Und trotzdem versuchen wir eine Bedeutung darin zu finden. Und das mag auch erklären, warum geheimnisvolle Figuren eben eine solche Anziehungskraft besitzen. Sie erinnern uns daran, dass nicht eben alles erklärbar ist, dass manche Fragen eben offen bleiben, dass Unsicherheit eben ein Teil des Lebens ist. Während also Gordon Freeman für Hoffnung steht, steht der G-Man für Unsicherheit. Während Alex Nähe erzeugt, erzeugt der G-Man Distanz. Während der Widerstand versucht, die Zukunft zu gestalten, scheint der G-Man die Zukunft bereits zu kennen. Und hierdurch entsteht ein interessanter Kontrast. Denn betrachten wir es mal so. Menschen in Half-Life kämpfen um ihre Freiheit. Der G-Man wirkt dagegen, als würde er das Geschehen aus einer völlig anderen Perspektive betrachten. Fast so, als wäre das Schicksal einzelner Menschen eben nur ein kleiner Teil des viel größeren Plans. Und genau dort beginnt wiederum eine weitere spannende Frage. Warum faszinieren uns Figuren, die wir nicht gänzlich verstehen? Eigentlich müsste doch das Gegenteil der Fall sein. Eigentlich sollten uns klare Antworten mehr befriedigen. Doch häufig geschieht eben etwas anderes. Ein vollständig erklärtes Rätsel verschwindet irgendwann aus unseren Gedanken. Ein ungelöstes wiederum bleibt doch hängen. Vielleicht ist der G-Man deshalb bis heute eine der bekanntesten Figuren in der Spielgeschichte. Nicht, weil er besonders oft auftritt, nicht, weil er stark und mächtig wirkt, sondern weil er eben Raum für Interpretation lässt. Raum für Fragen, Raum für eigene Gedanken. Und hier steckt dann wohl auch eine Erkenntnis, die weit über Half-Life hinausgeht. Nicht jede Frage benötigt eben eine vollständige Antwort. Manche Fragen begleiten uns gerade deshalb, weil sie offen bleiben, weil sie uns zwingen, weiterzudenken, weiter zu suchen, ja sogar weiter zu fragen. Denn je öfter man darüber nachdenkt, desto mehr verändert sich auch die Rolle des G-Man. Vielleicht ist er also gar nicht die wichtigste Figur der Geschichte. Vielleicht ist er eine Art Spiegel. Eine Art Spiegel für unsere eigene Suche nach Bedeutung. Denn überall dort, wo Wissen endet, beginnt eben Interpretation. Und genau zwischen diesen beiden Punkten, Wissen und Interpretation, bewegt sich eben der G-Man bis heute. Kapitel 8: Erinnerung und Existenz. Was bleibt eigentlich von uns? Wenn man Half-Life 2 auf seine Handlung reduziert, dann gibt es eine Geschichte über Besatzung, über einen Wissenschaftler, der gegen eine übermächtige Macht kämpft. Doch je länger man sich eben mit dem Spiel beschäftigt, desto stärker entsteht der Eindruck, dass darunter eben noch eine Geschichte verborgen liegt. Eine Geschichte über Erinnerung. Über die Frage, was von einem Menschen bleibt. Und diese ist wohl eine der ältesten Fragen überhaupt. Was bleibt von uns eigentlich, wenn unsere Zeit vorbei ist? Unsere Besitztümer? Unsere Leistungen? Unsere Fehler? Oder vielleicht die Erinnerungen, die andere Menschen eben an uns haben? Half-Life 2 liefert darauf eben keine direkte Antwort. Denn je genauer man hinschaut, desto mehr begegnen uns überall Figuren, deren Bedeutung eben weit über ihre eigentliche Person hinausgeht. Gordon Freeman ist eben dafür das offensichtlichste Beispiel. Die meisten Menschen in City 17 kennen ihn nicht mal persönlich. Sie kennen seine Geschichten, Erzählungen und eben Erinnerungen. Und trotzdem besitzt er eine enorme Bedeutung. Nicht wegen dessen, was er gerade tut, sondern wegen dessen, wofür er steht. Je mehr Zeit also vergeht, desto weniger bleiben einzelne Details erhalten. Aber wir können festhalten, aus vielen kleinen Momenten entsteht eine größere Geschichte. Aus einer Person entsteht Bedeutung. Aus einem Menschen entsteht manchmal ein Symbol. Das bedeutet nicht, dass die Person unwichtig wird, aber eben ihre Existenz verändert sich. Sie lebt nicht mehr allein durch ihre Handlungen weiter, sondern eben durch die Erinnerungen anderer Menschen an sie. Und genau hier berührt Half-Life 2 etwas, das erstaunlich menschlich ist. Denn jeder Mensch hinterlässt auf seine Art Spuren. Manche groß, manche klein, manche sichtbar und manche vielleicht sogar unsichtbar. Und die Welt des Spiels wird eben nicht allein durch Ereignisse geprägt. Sie wird ebenfalls durch Erinnerungen geprägt, durch Geschichten, durch Erzählungen, durch Hoffnungen. Und genau deshalb spielt eben Erinnerung eine zentrale Rolle. Je länger man darüber nachdenkt, desto weniger wirkt Half-Life 2 wie eine Geschichte über Aliens. Und desto mehr wirkt es eben wie eine Geschichte über Menschen, über Hoffnung, über Bedeutung, über die Suche nach Orientierung in einer Welt, die sich eben verändert hat. Kapitel 9 – Nachhall. Half-Life 2 erschien im Jahr 2004. Viele Menschen erinnern sich an die Physik, an die Gravity Gun, an die Atmosphäre, an City 17. Und ja, ich kann durchaus verstehen, warum dieses Spiel damals eine solche Begeisterung ausgelöst hat. Gleichzeitig habe ich während der Vorbereitung aber auch gemerkt, dass mich nicht unbedingt die Handlung fasziniert hat. Denn nicht jede offene Frage hat für mich eine befriedigende Antwort. Nicht jede Figur wirkt vollständig erklärt. Und das ist vielleicht auch einfach in Ordnung. Denn manchmal liegt die Bedeutung eines Werks nicht darin, jede Frage zu beantworten, sondern darin, eben die richtigen Fragen zu stellen. Half-Life 2 hat mich deshalb letztlich weniger als Science-Fiction-Spiel beschäftigt, sondern mehr als Gedankenspiel. Als Geschichte über Erinnerung, über Hoffnung und über Kontrolle. Und eben über die erstaunliche Fähigkeit des Menschen, sich eben eine andere Zukunft vorstellen zu können. Und das mag die eigentliche Botschaft sein, die ich aus dieser Folge mitnehme. Nicht, dass Systeme ewig bestehen, nicht, dass einzelne Menschen allein die Welt verändern, sondern dass eben Veränderung dort beginnt, wo Menschen wieder anfangen, sich andere Dinge vorzustellen. Denn vielleicht erinnern wir uns nicht mehr dann nur an Gordon Freeman, weil er ein Held ist. Vielleicht erinnern wir uns an ihn, weil er eben für etwas steht. Für die Idee, dass selbst festgefahrene Welten nicht unveränderlich sind. Dass die Zukunft offen bleibt. Dass Menschen eben mehr sind als die Umstände, in denen sie leben. Und damit endet unsere Reise durch Half-Life 2. Ich danke euch, dass ihr auch diesmal mit auf dieser Reise wart. Dass ihr euch Zeit genommen habt, zuzuhören und mitzudenken. Und wie immer gilt, dies ist nicht das Ende. Es ist nur ein Kapitel. Es ist nur ein Kapitel. Denn die nächste Geschichte wartet schon. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich gern über eure Rückmeldungen. Bis dahin, euer Neuroklar.